Der Hauptmann der Wache.
»Die Blutorangen sind überreif«, bemerkte der Prinz mit müder Stimme an, als der Hauptmann ihn auf die Terrasse rollte. Danach sagte er wieder stundenlang nichts. Was die Orangen betraf, hatte er recht. Einige waren auf den hellen rosa Marmor gefallen und aufgeplatzt. Der scharfe, süße Duft stieg Hota mit jedem Atemzug in die Nase. Ohne Frage konnte der Prinz es ebenfalls riechen, während er dort unter den Bäumen in dem rollenden Stuhl saß, den Meister Kaliotte für ihn gebaut hatte, mit den Daunenkissen und den rumpelnden Rädern aus Eisen und Ebenholz. Eine Weile hörte man nur den Lärm der Kinder, die in Becken und Fontänen tobten, und einmal ein leises Plopp, als abermals eine Orange auf die Terrasse fiel und aufplatzte. Dann vernahm der Hauptmann von der anderen Seite des Palastes her das ferne Dröhnen von Stiefeln auf Marmor. Obara. Er kannte ihren Schritt. Lange Beine, hastig, stürmisch. In den Stallungen am Tor würde ihr Pferd mit Schaum bedeckt stehen, blutig von ihren Sporen. Sie ritt stets Hengste, und es hieß, sie habe geprahlt, jedes Pferd in Dorne bändigen zu können, und auch jeden Mann. Der Hauptmann hörte weitere Schritte. Das rasche, leise Schlurfen von Maester Kaliotte, der ihr nacheilte. Obara Sand ging immer zu schnell. Sie jagt etwas hinterher, das sie niemals erhaschen wird, hatte der Prinz einst in Gegenwart des Hauptmanns zu seiner Tochter gesagt. Als sie unter dem dreifachen Bogen erschien, schwang Areo Hota seine Langaxt nach außen und versperrte ihr den Weg. Der Kopf der Waffe saß auf einem 6 Fuß langen Schaft aus Eberesche, daher kam Obara nicht vorbei.
»Mileli, nicht weiter!«
In seinem basstiefen Knurren war der Akzent von Norvos nicht zu überhören.
»Der Prinz wünscht nicht gestört zu werden.«
Ihre Miene war schon bevor er sprach wie versteinert gewesen, nun wurden ihre Züge noch härter.
»Ihr steht mir im Weg, Hota!«
Obara war die älteste Sandschlange, eine grobknochige Frau von fast 30 Jahren. Die engstehenden Augen und das rattenbraune Haar hatte sie von der Hure aus Oldtown geerbt, die sie zur Welt gebracht hatte. Unter dem Überwurf aus gesprenkelter Sandseide in Grau und Gold trug sie abgetragenes, geschmeidiges Leder. Die Kleidung war das Weichste an ihr. An einer Hüfte hing eine aufgerollte Peitsche, über den Rücken hatte sie einen Rundschild aus Stahl und Kupfer geschlungen. Ihren Speer hatte sie draußen gelassen. Dafür war Areo Hota ihr dankbar. Obwohl sie flink und stark war, wäre diese Frau ihm nicht gewachsen, wie er wusste. Nur wusste sie das nicht, und er wollte ihr Blut nicht auf dem rosa Marmor vergießen. Meister Kaliotte trat von einem Fuß auf den anderen.
»Lady Obara, ich habe versucht, euch zu sagen...«
»Weiß er, dass mein Vater tot ist?«
fragte Obara den Hauptmann und zollte dem Maester nicht mehr Beachtung als einer Fliege, falls eine Fliege so töricht gewesen wäre, ihr um den Kopf zu schwirren.
»Ja«, antwortete der Hauptmann, »ein Vogel ist eingetroffen.«
Der Tod war auf Rabenschwingen nach Dorne gekommen, in einem kleinen, mit einem Tropfen harten, roten Wachses versiegelten Schreiben. Kaliotte musste geahnt haben, was darin stand, denn er hatte es Hota überlassen, es auszuhändigen. Der Prinz hatte sich bedankt, doch lange, lange Zeit das Siegel nicht aufgebrochen. Den ganzen Nachmittag hatte er dagesessen, mit dem Pergament im Schoß und den Kindern beim Spiel zugeschaut. Er beobachtete sie, bis die Sonne unterging, bis die Abendluft kühl wurde und sie ins Haus trieb. Danach betrachtete er das Sternenlicht, das sich auf dem Wasser spiegelte. Erst beim Mondaufgang schickte er Hota, um eine Kerze zu holen, damit er den Brief unter den Orangenbäumen im Dunkel der Nacht lesen konnte. Obara berührte ihre Peitsche.
»Tausende durchqueren die Sande zu Fuß, um den Knochenweg zu erklimmen, damit sie Elaria helfen können, meinen Vater heimzubringen. Die Septen sind bis zum Bersten gefüllt, und die roten Priester haben ihre Tempelfeuer entzündet. In den Kissenhäusern geben sich die Frauen jedem Mann hin, der zu ihnen kommt, und weigern sich, Geld dafür anzunehmen. In Sunspear auf dem Broken Arm, entlang des Greenbloods, in den Bergen, draußen im tiefen Sand, überall, überall raufen sich Frauen die Haare und schreien Männer ihren Zorn heraus. In allen Sprachen hört man die gleiche Frage, was wird Doran tun? Was wird der Bruder tun, um unseren ermordeten Prinzen zu rächen?
Sie trat näher an den Hauptmann heran.
»Und ihr sagt, er wünscht nicht gestört zu werden?«
»Er wünscht nicht gestört zu werden«, wiederholte Areo Hota.
Der Hauptmann der Wache war genauso alt wie der Prinz, für dessen Schutz er zuständig war. Einst vor langer Zeit war ein unreifer junger Mann aus Norvos gekommen, ein Junge mit breiten Schultern und einem dunklen Schopf. Heute war das Haar weiß und der Körper wies Narben von vielen Kämpfen auf, doch seine Kraft war geblieben und er hielt seine Langaxt scharf, wie die bärtigen Priester es ihn gelehrt hatten. »Sie darf nicht passieren«, sagte er sich und laut verkündete er,
»der Prinz schaut den Kindern beim Spiel zu. Man darf ihn niemals stören, wenn er den Kindern zuschaut.«
»Hota«, sagte Ubara Sand, »ihr werdet mir aus dem Weg treten, sonst nehme ich diese Langaxt und...«
»Hauptmann«, kam der Befehl von hinten, »lass sie passieren. Ich werde mit ihr sprechen.«
Die Stimme des Prinzen klang heiser. Areo Hota hob die Langaxt und trat zur Seite. Ubara sah ihn noch einmal unverwandt an und schritt an ihm vorbei, dicht gefolgt von dem Meister. Kaliotte war kaum größer als 5 Fuß und so kahl wie ein Ei. Sein Gesicht war glatt und fett und es war schwer, sein Alter zu schätzen, doch er war bereits vor dem Hauptmann am Hofe gewesen, hatte sogar schon der Mutter des Prinzen gedient. Alter und Leibesumfang zum Trotz war er behende, klug, wenn es darauf ankam, und dabei dennoch demütig. »Er ist keiner der Sandschlangen ebenbürtig«, dachte der Hauptmann. Im Schatten der Orangenbäume saß der Prinz in seinem Stuhl. Die gichtigen Beine hatte er hochgelegt, unter den Augen hingen schwere Tränensäcke. Allerdings wusste Hota nicht zu sagen, ob die Gicht oder die Trauer für die Schlaflosigkeit verantwortlich war. Unten in den Fontänen und Becken spielten die Kinder noch immer. Die Jüngsten zählten nicht mehr als 5 Jahre, die Ältesten 9 und 10. Zur Hälfte waren es Mädchen, zur anderen Jungen. Hota hörte ihr Planschen und ihr schrilles Geschrei.
»Vor nicht allzu langer Zeit warst du eins der Kinder in den Becken, Ubara«,
sagte der Prinz, als sie vor seinem rollenden Stuhl das Knie